So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend hier begrüßen dürfen Dr. Gilad Ben-Noun, der ein Wissenschaftler an der Universität Leipzig ist, aber außerhalb der Wissenschaft auch ganz viel andere interessante Dinge gemacht hat. Und ich fange mal damit an, wo er geboren ist. Er ist geboren worden in Jerusalem in eine arabisch-jüdische Familie. Er hat dann an der Hebräischen Universität studiert in Jerusalem. Dort hat er BA in Geschichte gemacht, in MA in Geschichte, Ideengeschichte. Er war dann natürlich bei der Armee, er war auch beim Geheimdienst. Er war dann der Direktor des Forschungszentrums, das die Siedlungen beobachtet, von der Friedensbewegung, von der Peace Now-Bewegung in Israel. Dann war er am UN-Hauptquartier in Genf als ein Forscher und hat sozusagen den Nahost-Friedensprozess beobachtet. Er war dann weiterhin in Genf ein Senior Program Officer, also ein Senior Officer, jemand, der auf höherem Level, sagen wir mal, in einem Projekt gearbeitet hat, was da lautete, Kriegszerrissene vom Krieg zerrissene Gesellschaften. Er ist seit 2008 in Deutschland und da hat er die meiste Zeit Forschung betrieben. Sein Buch kommt dieses Jahr bei IB Tauris raus und ist aber, glaube ich, auf Englisch. Ne? Das Buch ist auf Englisch. Okay. Heute Abend wird er zu uns sprechen. Wir machen ja eine Flüchtlingsringvorlesung zum Thema Asyl im gelobten Land, afrikanische Flüchtlinge in Israel und die Verfassungskrise zwischen humanitären Überlegungen und demografischen Anliegen. Und nachdem Deutsch nicht seine Muttersprache ist, war er schon ganz nervös. Aber ich bin ganz sicher, dass Sie ihn ganz prima verstehen werden. Und ansonsten können Sie ja auch gerne mal nachfragen. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Dr. Gilad Ben-Noun.
Danke für diese Einladung, Frau Professor Schäbler. Ich habe immer eine Inferioritätskomplex, eine Freudian, als Jude, eine Freudian Inferioritätskomplex auf Deutsch zu sprechen, weil ich bin sicher, dass ich habe schon Fehler und Irrtümer gemacht. Und ich bitte Ihre Entschuldigung dafür. Asylum in the Promised Land. In den vergangenen 10 Jahren, ungefähr zwischen 70.000 und 90.000, das hängt ab von wie man zählt, nicht-jüdische, afrikanische Flüchtlinge haben die Grenze nach Israel illegal überschritten von Ägypten. Die meisten haben gelaufen. 2.000, 3.000 Kilometer. Die überwiegende Mehrheit dieser Flüchtlinge stammen aus Darfur, in Sudan und Eritrea. Darfur-Flüchtlinge waren Opfer eines Genozid dort. Das kennen wir aus den Vereinten Nationen. Die Flüchtlinge aus Eritrea geflohen einer der schlimmsten Militärdiktaturen in der Welt heute. Und das bedeutet, dass Israel als eine Signatory, als ein Teil von der 1951 Genfer Flüchtlingskonvention, darf nicht diese Flüchtlinge zurück an der Herkunft, also an seine Länder zurückschicken. Und das bedeutet, dass Israel beschäftigt war mit einem Problem, das sie bevor niemals konfrontiert mit. Also niemals früher in der Geschichte von Israel war eine Situation, wo Flüchtlinge kommen, die sind nicht zu tun haben mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt? Also palästinensische Flüchtlinge auch, wie ich bin sicher, dass Sie wissen, sind nicht unter dem Mandat von UNHCR, von dem Hauptkommissar von Flüchtlingen in die Vereinten Nationen. Sie haben seine eigene UN-Agency, UNRWA. Und dadurch war das erste Mal, dass Israel konfrontiert war mit einer Welle von Flüchtlingen, die stammen teilweise, also Sudan, aus einem Land, die ist im Krieg mit Israel, aber dass sie haben keine Sicherheitsbedrohung zu Israel. Also von diesen 90.000 Leuten, niemand hat gekommen mit einer Waffe über diese Grenze. Man muss verstehen diese Nummern in die Perspektive und Kontext von Israel. So, Israel ist bevölkerungsweise groß wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen zusammen. Geografischerweise ist es nicht mehr groß als Sachsen-Anhalt allein. Also plus minus 20.000 Quadratkilometer. Das heißt, es ist ein kleiner Ort mit einem der dichtesten besiedelten Ratio pro Quadratkilometer in der Welt. Und daher das Potenzial für eine soziale Explosion viel größer ist. Und zum diese Cocktail, sage ich mal, von Situationen, man muss dazu haben, die Kontext. Und die Kontext ist, dass Israel ist nicht in einer Umgebung wie Schweiz jetzt. Also von 5 Grenzen Israels, 4 sind heute, wenn wir sitzen hier, im nichtstaatlichen extrem islamistische Hände. Also die nordische Grenze Hezbollah, die Nordost, es ist Syrien, entweder das ist Jabhat al-Nusra oder das ist ISIS oder was auch immer, das ist eine nicht staatliche Hand. Die Grenze mit Sinai ist ISIS, weil die Ägypten haben die gleiche Probleme dazu. Und die südwestliche Grenze ist die Raketen von Hamas. Also es ist nicht, dass diese Flüchtlingssituation passiert in eine sozusagen, wie wir sagen auf Englisch, laboratory conditions. Es ist nicht so. Und das ist ungefähr pro Jahre, wie viele Leute hat gekommen. Man kann sehen, dass Dezember war die schlimmste. Also Dezember war ungefähr 20.000 Leute. Wir sprechen über eine Situation, wo in 2011 wir haben ungefähr 2.000 Leute pro Monat, dass sie laufen durch diese Grenze. Das ist plus minus dramatisch. Und die Regierung von damals Sharon, danach Olmert, hat begonnen, einen Zaun zu bauen. Erstmal diese Grenze zu stoppen, weil früher wegen des Friedens Vertrag zwischen Israel und Ägypten war keine Zaun. Das war eine normale öffentliche Grenze. Und das ist diese Zaun. Und die erste Frage, die ich habe, wenn ich habe begonnen, diese Forschung zu machen, habe ich gefragt, was war die Position von der Regierung? Kommt ungefähr 1% von der Bevölkerung von Israel kommt als Flüchtlinge rein. Wo ist die Regierung? Und zwischen 2005, 2006 und 2010, die Regierung ist nicht da. Also die Regierung weiß nicht, was zu machen mit dieser Sache. Es fängt an mit einem Kampf zwischen den Behörden, rein drin in die Regierung selber. Wer ist verantwortlich für die Behandlung dieser Flüchtlinge? Staat sagt, es liegt die Verantwortung dafür mit den Gemeinden und Bürgermeisters. Bürgermeisters antworten, Entschuldigung, wir haben kein Budget oder Kapazität, mit einer solchen Menge von, Fluchtlinie zu tun. Wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Ich vermute, dass das klingt bekannt jetzt, wenn wir sind in Deutschland hierüber mit 1 Million. Und dann die Debatte geht danach, weil die Kontext ist, was wir nennen auf Englisch context-heavy situation, eine heftige Kontext, dieser Sicherheitskontext von Israel. Diese Debatte von die Einreise von Flüchtlingen, das sollten aufhören. Wem aufhört diese Situation? Die Armee sagt, dass es ist die Rolle von der Grenzpolizei, weil gab es keine Sicherheitsbedrohung von diesen Leuten. Und ich habe gefunden eine ganz interessante Quote. Noch einmal der Kontext. Die Chef von der Armee damals sagt, Entschuldigung, wir haben 4 Grenzen hier mit Hezbollah, Hamas, Jabhat al-Nusra. Unsere Tätigkeit ist nicht, Windeln auszugeben. Wir haben andere Sachen zu beschäftigen. Grenzpolizei sagt, wir sind so klein, wir können nicht eine 240 Kilometer lange Grenze behalten. Das ist nicht geschlossen und wir haben nicht genug Polizisten dafür. Und in dieser Lacuna, in diesem Loch, wo die Regierung ist nicht da, dieser Vakuum kommt rein die Zivilgesellschaft Israels. Und letztendlich in Politik gab es keine Vakuum. Wenn gab es ein Vakuum und dieser Vakuum nicht gefüllt ist von der Regierung, gefüllt er ist von Zivilbevölkerung, von Zivilgesellschaft. Entweder die ganz links pro-Asyl, pro-Migranten-Organisationen in Israel oder die extrem recht. Und Israel hat ein Extremrecht. Und ich fange an mit der Zivilbevölkerung, das hilft diese Flüchtlinge. Und es ist eine unglaubliche große Gruppe von Organisationen und von Volunteers und von Geld auch, weil diese ganze Dinge kostet eine Menge Geld. Und da beginnt eine Welle von Drittmittelförderung zu kommen von jüdischen Organisationen in Amerika, die sind ganz links, zu helfen diese Organisationen in Israel. Also zum Beispiel die größte Fundraiser von Geld für diese Organisationen ist die Joint Distribution Committee. Das ist die älteste jüdische humanitäre Organisation. Und dadurch kommt auch natürlich die gesetzliche Frage. Weil seit 2009 schon, wir haben, wie gesagt, die Extremrecht kommt rein in diese Debatte, aber die Extremrecht für das erste Mal kommt rein in die Regierung. Und seit 2009 haben wir Netanyahu und er geht mehr und mehr und mehr an Recht. Und letztendlich, diese Situation bringt erstmal einen Konflikt zwischen den Organisationen und der Regierung. Und dieser Konflikt gespielt ist, also die Playing Ground, gespielt ist im Gericht. Also das ist immer die Situation, wo die Klagen gegen die Regierung kommt von den Organisationen in ein Gericht. Entweder über Krankenversicherung oder über Sozialhilfe und letztendlich über die Gesetz, das die Extremrecht macht in 2011, fängt an, Gültigkeit zu haben 2012. Was wir nennen auf Englisch die Anti-Infiltration Act, die Anti-Infiltrationsgesetz. Es ist interessant zum Beispiel zu sehen, diese Organisationen haben begonnen, verschiedene auch kulturelle Programme für diese Flüchtlinge. Zum Beispiel in die jüdische Tradition Pessach ist ein ganz wichtiger Feiertag, die Feiertag von Freiheit. Und das hat zu tun mit diesen Leuten, die kommen aus Sinai. Und wie alle auf Hebräisch, das ist eine Sprache, wo sie ist ganz getrennt mit einer biblischen Herkunft. Das ist auch gesprochen heute. Also wenn man geht zu einem Fußballfeld mit Kinder 10 Jahre alt und kommt ein drittes Kind und jemand sagt, ich will nicht mit ihm spielen, die Antwort nochmal ist, Mali velecha, was habe ich mit dich zu tun? Ja, aber dieser Satz kommt aus der Bibel. Mali velecha, das ist, was Kain sagt an Hevel. Und deshalb zum Beispiel hier, man kann sehen, eine Seder Pesach, das diese Hilfsorganisationen hat organisiert für 10.000 Leute. Mit Mazot und Wein und alles in die Mitte von Tel Aviv. Und diese Frau da ist Yael Dayan. Sie ist die Tochter von Moshe Dayan. Sie war die Weißbürgermeisterin für die stellvertretende Bürgermeisterin für Tel Aviv. Sie hat dem eingeladen. Alles die linke Seite. Also das natürlich, das bekommt ein sehr politisches Spiel. Es ist nicht mehr eine Flüchtlingssache. Von der anderen Seite, die Regierung baut ein Gefängnis, Cholot. Ein riesengroßes Gefängnis in die Wüste, in die Negev, 100 Kilometer südlich von Be'er Sheva. Und 2012 schafft die Regierung durch den Parlament, durch den Knesset, ein Anti-Infiltrationsgesetz zu machen, wo es steht, dass die ganze Teil von diesen 70.000, 80.000 Flüchtlinge in dieses Gefängnis muss gehen, mindestens für 3 Jahre und dann wir werden sehen. Und in die Nahe Osten, der wir werden sehen, bedeutet, dass sie kommen niemand raus. Und die Extremrecht hat natürlich eine fanatische Weltsicht. Und die Grundlage dafür ist eine ethnische Reinheit, in diesem Fall eine jüdische ethnische Reinheit. Deshalb wollen wir trennen den Flüchtling aus der israelischen Gesellschaft. Universalismus, Menschenrecht, hat nicht einen Ort in dieser Weltanschauung. Und dadurch, sobald das 2012 dieses Gesetz gültig ist, fängt an die Regierung, Flüchtlinge aus der Straße zu abholen und anzuschleppen in dieses Gefängnis. Und dadurch kommt direkt den Hilfsorganisationen und klagen die Gericht. Jetzt hier mache ich einen kleinen Stopp. Weil Israel ist eine ganz besondere Situation von Hauptgericht. Das gab es nicht irgendwo anders. Durch mein Buch habe ich andere westliche Systeme Vergleich zu finden, noch wie ein Beispiel habe ich nicht gefunden. Und die Klage selber, dass diese nichtstaatlichen Organisationen machen, ist eine klassische, was wir nennen auf Latein, Habeas Corpus Klage. Habeas Corpus, du musst bringen jemanden, das ist raus zum Gericht. Und zu verstehen, wie wichtig die Hauptgericht in Israel ist, für die Israelis selber, rechts oder links, also die ganze israelische Gesellschaft, wir müssen an die Geschichte gehen. Und Ben-Gurion, wer ergründet Stadt Israel Mai 48, erwartet bis April, Mai 49, also eine Jahre später, wenn der Krieg von 48 fertig ist, ein Parlament zu wählen. Die erste Wahl, die wir haben in Israel, ist eine Jahre später von den Grund. Aber was macht Ben-Gurion direkt am Anfang an? Er gründet nur 2 Institutionen. 26. Mai 1948 die Armee und 4. Juli Hauptgericht. Weil sagt Ben-Gurion, eine Gesetzgeber, Parlament, Knesset, kann warten. Aber wir müssen Streitkräfte gegen äußere Bedrohungen haben, es ist ein Krieg, und ein hohes Gericht gegen die inneren, also inneren Bedrohungen haben auch. Also diese Idee von Ben-Gurion, eine starke Armee hier, ein Gericht da, und er hat, ich weiß es nicht, wie sagt man das auf Deutsch, intellectual honesty. Also er hat die intellektuelle Ehrlichkeit, Ben-Gurion, nicht zu wählen die Richter. Er sagt, also die Frage war, okay, du gründest eine Hauptgericht, aber wem sitzt da? Hat gesagt, es ist nicht für mich zu entscheiden. Da gehen wir zurück nach die ganze Assemblée, dass sie hat Israel gegründet, und nur beim Konsensus bekommen wir Richter. Damals war zum Beispiel die Frage, was machen wir mit jüdischen Richtern? Und letztendlich also die Konsensus war zu wählen Justice Asaf hier. Er war kein Anwalt. Er war ein Professor in der Hebräischen Universität für talmudische Recht. Aber er war dem, sage ich mal, Konsensus. Okay. Warum ist das so wichtig? Weil diese sind die Nummern heute, ich übersetze das, von die israelische Democracy Institute 2015. Und die Frage gestellt war, an welche Institut oder Leute in dem Land Israel glaubst du? Eine normale Einwohner. 88% glauben über die Armee. Okay, Kontext, fein. 72% ungefähr an die Präsident von der Stadt, aber die Präsident von der Stadt in Israel ist wie hier in Deutschland, Joachim Gauck, die Kanzler. Sonst diese, the representative of the state. 63% Hauptgericht. Also ich fand die historische Ironie hier, also das gab es nicht bis 1950. Weil da gab es keine Gesetzgeber, also war kein Gesetz für einen Präsident. Das hat, also letztendlich, die Vision von Ben-Gurion bleibt. Danach Polizei 45%, Regierung 37%, Gesetzgeber 35% und so weiter. Warum ist das so wichtig? Weil diese Klage von den Organisationen geht nach dem Gericht. Und Israel ist ein Ort, wo mit Habeas Corpus die Klage geht direkt an dem Hauptgerichtshof. Normalerweise, wir sind hier in Deutschland. Oder eine terroristische, ich war letztes Semester in die Deutsche Historische Institut in Paris, wenn diese ganze Attentat war da. Und natürlich, die französische Polizei hat Leute raus von Straße genommen, in Gefängnis, fuhr von dass die Familie oder jemand anderes weiß, wo diese Leute sind. In solcher Situation, normalerweise die Familie geht nach einem Gericht in dem Ort, wo sie denken, dass dieser Mann verhaftet war. Zum Beispiel, jemand ist genommen aus der Straße hier in Erfurt, Familie weiß nicht, sie geht nach Landgericht oder Verwaltungsgericht Erfurt. Bekommt keine Antwort, geht nach Oberverwaltungsgericht Erfurt, weiß nicht, Thüringen, whatever. Bekommt keine Antwort, geht nach Bundesverwaltungsgericht. Bekommt keine Antwort, geht nach Karlsruhe. Was passiert in Israel? Mit Habeas Corpus, du gehst direkt nach Karlsruhe. Also du spannst die ganze Rechtssystem und du sprichst gegenüber von dem Richter. Und da, meine Promotionsbetreuers in Leipzig haben das nicht verstanden. Und letztendlich zu verstehen, wie besonders dieses Gericht ist, ich zitiere Israels führende Menschenrechtsanwalt, Viktor Feldmann. Wenn er über seine imaginären, idealen oberes Gericht gefragt würde, anstatt eine rein theoretische Beantwortung, Feldmann antwortet, dass er tatsächlich dieses Gericht erfahren hatte. Und so sagt Feldmann: Meine Idee als obersten Gericht bestand in Jerusalem, in den alten russischen Hof. Das war eine Teil in der Mitte von Jerusalem. Wärme residiert in dem Kammer von Elektroheizungen sporadisch verteilt und halbiert durch die braune Anwalttisch, überfüllt mit Wärme. Auf die Bänke saßen Richter Chaim Kohn, geboren in Lübeck, Richter Landau, geboren in Hildesheim, und Richter Ascher in Rheinland-Pfalz irgendwo. Also zwischen 30% und 50% von die ersten 40, in die ersten 40 Jahre von dem israelischen Hauptgericht. Zwischen 30% und 40% von den Richters waren entweder Deutsch oder dass sie haben zum Beispiel in Polen geboren und in Deutschland studiert. Das war der Witz auch für den Eichmann-Prozess zum Beispiel, dass die Richters, Eichmann selber und die Zeuge, sie können alle diesen ganzen Prozess auf Deutsch behandeln. Sie haben das auf Hebräisch natürlich. In Erwartung meiner Bitte würden ein paar kleinere Bitten geplant an diesem Tag, sodass genügend Zeit für meine gewähren. Eine von diesen war um eine Frage der staatlichen Agrarquote. Es war ein Bauer und er hat geklagt gegen die Regierung wegen Agrarquote. Die Klagende wird nicht nur durch einen Anwalt vertreten. Er kommt zum Hauptgericht und war sprachbehindert. Richter Kohn lud ihn aus dem Gerichtssaal auf den Anwalttisch zu setzen. Als er begann, plaudierte, seine Wörter waren schwer und seine Rede inkonsistent. Sprechen Sie uns an, sagt Richter Landau, begleitet seine Wörter mit einer einladenden Handbewegung. Die Klagende quert den Tisch und tritt in die Niemandsland zwischen dem Anwaltstisch und der Justizbank. Der Gerichtsvollzieher instinktiv wollen, um ihn aus diesem verbotenen Gebiet sperren, wird mit einer Handbewegung von Richter Kohn beruhigt. Der Mann sprach sehr langsam, als ob seine Arbeitsschuhe Prägung in dem schweren, schlammigen Erde, und der Richter hört geduldig zu. Gelegentlich, Richters Landau und Kohn würden die Wörter des Klagenden zu wiederholen und würde sie für polierte juristischen Jargon auszutauschen. Nach Abschluss befasst Richter Landau den Staatsanwalt. Der Mann hat Recht, sagt der Richter. Er verdient die staatliche Hilfe, die er gebeten hatte, und den Schutz dieses Gerichts. Der Staatsanwalt verstummt, brustend durch die staatlichen Erklärungen und ihre Datei. Schließlich antwortet sie: Ja, euer Herren, ist richtig. Er tut, verdient den Schutz, er angefordert ist, mit dem ersuchten Staat Unterstützung zu haben. Und Feldmann schließt auf Hebräisch: Und das flatternde Engelsflügel würden von oben in Jerusalem gehört. והכנפיים של המלאכים נשמעו בירושלים ממעל. Am 22. September 2013 hat die Hauptgericht Israels sein Urteil gegeben wegen die Anti-Infiltration-Gesetz. Die ganze Bank war 9 Richter aus die ganze damals, das war 13, heute ist es 15 Richter. In einem Urteil von 9 Meinungen gegen 0. Also gab es keine Minoritätsmeinung. Die Gericht hat völlig gelöscht, die Anti-Infiltrationsgesetz, als ungesetzlich. Der Cholot-Gefängnis, die speziell für die Flüchtlinge errichtet war, die Gericht hat gesagt, er ist illegal gebaut und wurde für Nutzen verboten. Alle Flüchtlinge muss direkt raus zur Freiheit gehen. Die Stadt kann nicht einfach einsperren Menschen nur wegen demografischen Überlegungen. Solange die Flüchtlinge keine Bedrohung für nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung und also kriminelle Sachen, können sie nicht inhaftiert werden. Und der wichtigste Teil davon ist, was die Stadt definitiv könnte machen und soll machen, ist kontrollieren, wo sie leben, wo sie arbeiten, die Flüchtlinge, dass sie müssen registrieren zum Beispiel und so weiter. Aber gab es einen großen Unterschied zwischen Kontroll und Gefängnis, sagt die Gericht. Und letztendlich, die Zusammenhängung zwischen Freiheit, die Recht für Freiheit und diese Verbot zurückzuschicken, was wir nennen Non-Refoulement Principle, die Prinzip, dass wir schicken nicht deine Flüchtlinge zurück nach dem Land, wo er sein Leben in Gefahr ist. Dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und Non-Refoulement letztendlich sagt, dass diese Flüchtlinge in deinem Land muss frei sein. Ich fand das, was ist vielleicht ein von den wichtigen Punkten in diesem Urteil, und dadurch muss man verstehen, die Rechtssystem von Israel. Israel, die Gesetz selber, ist Hälfte englischer, also British Common Law, englische Gesetz, und die andere Hälfte ist alte talmudische Gesetz. Israel hat keine Trennung zwischen Religion und Staat. Die talmudische Gesetz ist ein Teil von die Gesetz von dem Land. Man sieht das zum Beispiel in Immobilien oder in Erberecht, dass viele von den talmudischen Sachen kommt rein. Aber das war das erste Mal, wo die talmudische Sachen an Menschenrecht hat gekommen, so stark. Und da fängt an Richter Amit und Uzi Vogelmann. Und sie sagen, und ich habe das übersetzt von dem Urteil, die Urteil ist das. Und das ist eine Viertel. Die Urteil ist ungefähr 500 Seiten lang. Ich bitte Entschuldigung, das war nicht übersetzt, nicht auf Englisch auch. Und das ist viel, weil das ist talmudisch, also das ist viel aramäisch und hebräisch zusammen, weil die Talmud auf aramäisch geschrieben ist. Also ich habe meine Beste zu machen, dass ich übersetze das auf Deutsch. So sagen Richters Amit und Vogelmann. In Bezug auf diejenigen Asylbewerber, die bereits unsere Behausung erreicht haben, nachdem sie überquert andere Länder und Tausende von Kilometern von Wildnis, von gewundenen Wegen und durchlaufen Hunderte von Kilometern von der Wüste Sinai, natürlich diese Idee, dass sie kommen aus Sinai zu Freiheit, ist eine sehr biblische, auf Hebräisch, das ist ganz stark, wo einige Opfer viel Übeltäter, die sie gefoltert, missbraucht, vergewaltigt ihre Frauen und Tochter und manchmal sogar einige von ihnen auf verschiedene Weise getötet. Sobald sie unseren Grenzen an Liebe und Seele verwundet erreichen, sollten wir sie empfangen haben. Das ist direkt gegen die Regierung. ihre Wunden von Körper und Seele gebunden und behandelt sie mit Großzügigkeit und Mitgefühl in Bezug auf Arbeit, Wohlfahrt, Gesundheit und Bildung. Jetzt, was Sie hören hier nicht, ist die Hebräisch, und das ist Wörter für Wörter Genesis 18,4. Und das ist auch im Urteil so geschrieben als eine Quote. Yukachna me'at maim ve'rachzu ragleichem ve'isha'anu tachat ha'etz bereshit yudchet daled. Das ist die Geschichte von Abraham, wenn er bekommt die drei Engel und er schützt dem gegen Sdom. Und die wichtiges Teil davon, und da komme ich zum Ende, ist Justizen Arbel und Danziger, Joram Danziger. Und so sagt Justizen Arbel. Und es ist ganz interessant, sie schreibt das auf Ende von das Urteil, die wichtigste Teil von das Urteil. Und sie schreibt das auf Hebräisch, die Paragraph fängt an mit Lifne Ne'ila. Ne'ila ist die letzte Gebot von Yom Kippur. Vor, wenn wir schließen Synagoge, wenn die Himmel schließt. Und die Double Meaning da, für jemanden, das kommt aus einer religiösischen Herkunft, ist klar. Ich dachte es für angebracht, unsere hebräischen Bibel beziehen und das Erbe unserer jüdischen Vorfahren, die als Primärführungs für uns bis heute zu dienen. So sagt uns Rabbiner Shimshon Raphael Hirsch, Frankfurt, 19. Jahrhundert. Die Behörden Israels sind gesetzlich verpflichtet, diese fremde Sklave, es ist eine talmudische Frage über eine fremde Sklave, das kommt nach Israel für Schutz. Die Behörden Israels sind gesetzlich verpflichtet, diese fremde Sklave mit Schutz und Pflege zu bieten, nach dem Dekreten des Maimonides, Gesetz des Sklave 88 von Mishneh Torah, müssen sie diese Sklaven zu befreien. Und die jüdische Gericht muss diese Sklave von dem Handeln und seinem Meister zu befreien und sein Blut zu befreien. Und sobald der Sklave ist frei, würde er einen festen Wohnsitz mit vollen Rechten jeglicher jüdischer Bürger und genießt den Schutz der jüdischen öffentlichen Recht und der Gemeinschaft. Nach diesem Urteil hat die Netanyahu-Regierung noch einmal die Anti-Infiltration-Gesetz gemacht durch den Knesset. Dieses Mal nur mit 18 Monaten begrenzt Gefängniszeit. Am 2014 leider nicht 9 gegen 0, sonst 7 gegen 3, hat die Hauptgericht noch einmal die Gesetz gelöscht. Das ist das erste Mal in die Geschichte Israels, dass die Hauptgericht gelöscht ein Gesetz vom Parlament, von den Gesetzgeber, zweimal in a row. Was sind unsere Lehren hier in dieser israelischen Erfahrung? Ich denke, also ich habe mindestens 3. Erstens, das gab es keine politische Vakuum. Sobald gibt es ein Vakuum, wo die Regierung nicht ist, kommt schnell extreme Elemente rein. Entweder extrem links oder extrem rechts, aber sie kommen rein. Und meine Lehren da ist, wir brauchen, wenn man ist mit solch einer fluchtenden Situation, man braucht nicht weniger Regierung, umgekehrt, viel mehr Regierung. Weil die Alternative viel schlimmer ist von Extremrecht. Zweitens, das Universalismus, in diesem Fall Menschenrechte und Flüchtlinge, können auch sehr stark und unterstützt von religiösen Argumenten. Wir haben immer definitiv in Israel diese Idee, dass Religion geht nach rechts. Oder dass, ich vermute zu überlegen, von der Rolle von den katholischen Papst heute in die Welt. Und dazu, wenn ich lese dieses Urteil, ich sehe, wie stark die religiöse Menschenrechtsperspektive ist zum die andere Seite. Menschenrecht zu unterstützen. Und die drittes ist, dass manchmal die Aktionen von zivilen gesellschaftlichen Organisationen können politische und auch gesetzliche Änderungen bringen. Weil letztendlich der Gericht kann nicht in Israel seine Meinung sagen, ohne dass er ist beklagt. Wenn niemand klagt, der Gericht ist leise. Er kann nicht sprechen, er darf nicht sprechen. Weil das ist ein akkusatives System. Und diese Rolle, also ich habe gefragt einmal, dass diese Rolle von gesetzlicher Sache, die ganze Dinge war gemacht von die Menschenrecht, wie sagen das? A Klinikal des Röt Magrim. Die Menschenrecht-Uniklinik von die Juristenfakultät von der Universität von Tel Aviv. Und die Universität von Tel Aviv nimmt diese ganzen Dinge ab, kostet 100.000 Euro diese Klage, mit die zweite oder die größte Corporate Law. Was ist Corporate Law? Anwalt, also eine sehr große Anwaltschaft, sie sind für Banken und Versicherungen, also Corporate Law. Und diese große Anwaltschaft hat gesagt, wir machen diesen ganzen Prozess pro bono. Also sie haben investiert dazu ungefähr 100.000 Euro zu unterstützen die Universität von Tel Aviv, weil nur dem Gebühren und so weiter von diesem Gericht kostet so viel Geld. Aber letztendlich, sie haben geschafft das. Also wegen dieser Klage von einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die Gesetz von Israel geändert ist. Und das ist ein ganz starkes Beispiel, denke ich. Danke. Und nach dem Zweiten, wenn das war Freiheit schon, das ist die Demonstration von all diesen Flüchtlingen, das ist Rabinplatz, wo Rabin war erschossen in der Mitte von Tel Aviv.
Herzlichen Dank. Ich bin sicher, es gibt ganz viele Fragen und es können auch wirklich Verständnisfragen einfach gestellt werden. Und ja, bitte.
Wie hat denn die Regierung auf das zweite Urteil reagiert?
Er hat noch nicht reagiert. Das war 2014 und bis heute die Regierung, also von einer Seite, von der extrem rechten Seite von der Regierung, sie haben gesagt, es ist Zeit, dass wir machen ein Gesetz, dass der Hauptgericht kann nicht mehr Gesetze löschen. Da natürlich, das wäre die Ende von der israelischen Demokratie, weil es ist eine Situation, wo wir brechen die Basis für Demokratie in Israel. Das hat natürlich nicht geklappt. Bis heute gab es keine direkte, also sie haben nicht für die drittes Mal noch einmal versucht. Also sie sprechen darüber, dass sie wollen versuchen zu vielleicht ändern und so weiter. Letztendlich gab es heute eine Modus Vivendi, wo ein großer Teil davon von diesen Flüchtlingen sind in Cholot, in diesem Gefängnis. Aber es ist offen. Also sie müssen morgens oder abends einmal zu registrieren oder mit einer elektronischen, sozusagen diese elektronische, genau. Aber von der anderen Seite, sie dürfen arbeiten. Also sie haben einen Arbeitsaufenthalt zu arbeiten. Und zum Beispiel, sie bekommen Krankenversicherung von Land, also weil Israel ist wie Deutschland, es ist eine öffentliche Recht Krankenversicherung und die ganzen Kinder sind in Schule, also in die israelische Schulsystem, was ganz interessant ist, weil diese Kinder lernen auf Hebräisch. Es ist so, also du hast afrikanische Flüchtlinge Kinder von Sudan, dass die beste Sprache, die sie sprechen, ist Hebräisch. Es ist ganz interessant.
wollte kurz fragen, die Zusammensetzung religiöser Art dieser Flüchtlinge, wie setzt die sich zusammen? Sind das mehr Muslims oder christlich geprägte?
Also die Eritreer sind christlich. Also Eritrea ist ein von, Eritrea und Äthiopien sind ein von den drei ältesten Kirchen in der Welt. Also die Äthiopien, Koptik und Armenien. Aber davor sind alle Muslime. Also es sind ungefähr plus minus 50-50 sozusagen.
Danke für den Vortrag. Zwei Fragen vielleicht. Die erste, wird auch immer noch unterschieden zwischen den oder den Söhnen Salomos, also auch Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob die Frage immer noch aktuell ist, die aus Äthiopien kommen in jüdischer Tradition. Historisch haben die immer noch so einen Sonderstatus oder ist die Frage noch aktuell oder bereits passé? Und mich würde interessieren, ob es auch nach dem Urteil dieses höchsten Gerichtes dann auch politische Okkupation gab, in dem Sinne, als dass man dann auch argumentiert hat, zum Beispiel für ja, andere Minderheiten innerhalb Israels oder gesagt hat, vielleicht überhaupt diese Bedürftigkeit von Nichtjuden in der ganzen Region versucht hat, vergleichbar zu machen?
Also erstmal über die Äthiopien, man muss vorstellen, die ganze äthiopische Leute sind Juden oder jüdische akzeptiert von Israel. Das ist eine halachische Frage, ob die sind jüdische oder nicht, aber trotzdem von einer bürgerlichen Seite, sie waren anerkannt als Juden und deshalb sie sind eingebürgert, also weil die zurückkommen recht, law return. Also das ist mehr eine soziale Frage, aber es ist nicht eine gesetzliche Frage, weil sie sind ein Teil von ihnen. Die zweite Frage, das ist eine ganz interessante Frage, also ich habe schon zum Beispiel eine von den mehr interessanten Sachen, die ich habe gesehen, war, also gab es 6 Monate oder so, war in Syrien eine riesengroße Krise mit Yarmouk. Das ist eine palästinensische Flüchtlingscamp. Das war ganz schlimm. Und die sind palästinensische Flüchtlinge, die vierte Generation danach. Und plötzlich kommt diese nichtstaatliche Organisation, das war 18.000 Leute oder 20.000 Leute da, und sagen, können wir den nicht rein in die palästinensische Besiedlung, Occupied Territories, bringen? Als humanitärische Gründe. Und der Grund dafür war dieses Urteil von Gericht. Wir haben das schon gemacht mit jemandem aus einem Enemy Land, Sudan. Warum sollen wir nicht das machen mit solchen Palästinensern? Und natürlich, das war, also die Vereinten Nationen war da rein, Guterres, UNHCR und so weiter. Problem ist die Regierung. Also man hat heute in Israel, ich denke nicht, das ist die Mehrheit von den Meinungen. Aber so ist das mit extrem rechten Regierungen. Es ist nicht, dass die repräsentieren alle. Aber sobald dass die Leute sind, leise, das ist die klassische Edmund Burke-Sache. All it takes for evil to triumph is for good men to do nothing and be quiet. Also, und das, da liegt die Sache. Die andere Seite natürlich ist, dass diese ganzen Organisationen nicht leise sind. Gott sei Dank.
Können Sie noch mal was sagen, auch zur Reaktion von der Bevölkerung auf die aktuelle Situation, also gerade auch zu Problemen wie Rassismus oder so, wie das im Moment ausschaut? Weil Sie haben über die Zivilbevölkerung gesprochen und wie die sich auch engagiert, aber vielleicht auch irgendwie die andere Seite sozusagen.
Also heute finde ich, dass das ist, also weil Israel so schnell, die Sachen passiert so schnell mit einem Krieg einmal pro Jahr in Gaza, das ist nicht mehr aktuell so viel. Damals, 2012, das war eine Situation, man hat gehört, diese Extremrechtpolitiker sagen, dass es also diese Flüchtlinge sind ein Krebs in unser Körper, mehrere und solche Sachen. Aber letztendlich, ich würde vorstellen, dass die große Teil von israelischem Publikum, ich will nicht sagen, nicht interessiert mehr ist. Aber ich würde sagen, dass gab es andere Sachen von dem Kontext, die so stark sind, dass letztendlich, wenn man geht in Tel Aviv, In jedem zweiten Restaurant, man sieht die Leute, dass sie waschen, die Geschirre sind diese Flüchtlinge. Elat, die ganze Hotels, die Leute, dass sie arbeiten, da sind diese Flüchtlinge. Also man hat die Gefühl, dass die sich schon petit à petit, ich würde sagen auf Französisch, sie sind schon rein in Gesellschaft gekommen. Und sie finden seinen Ort da. Auch die, auch zum Beispiel die Muslims auch aus Darfur. Wir haben jetzt, das war ganz interessant zu sehen, dass ein Teil von denen hat nördlich gegangen zum arabischen Muslim Dörfer. Und petit à petit, sie sind akzeptiert auch da, zu sagen. Also ich denke, dass die Aktualität ist weniger, weil andere Sachen viel mehr aktuell sind. Beste Antwort.
Ich wollte fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also die Regierung hat diese menschenverachtenden Gesetze geschaffen und die Bevölkerung hat sich dann letztendlich zusammengeschlossen und es geschafft, dass das Gericht dagegen vorgeht mehrmals. Das wäre jetzt meine erste Frage, habe ich das richtig verstanden? Und das zweite war, weil im März 2015 wurde ja nochmal was beschlossen, dass die jetzt in dieses Roller, wenn die dann ein paar Monate dort waren, dass sie dann entweder abgeschoben werden, Entschuldigung, oder sie bekommen dieses andere Lager, was geschlossen ist. Wie heißt das, Schala? Ich habe den Namen vergessen.
In Kziot, ja.
Dass sie entweder nach Ruanda oder Uganda sonst abgeschoben werden.
Das ist die neue Politik von Netanyahu, ist zu sagen, okay, wir können diese Leute nicht in Gefängnis schicken, aber wir können schicken nach dritte Länder. Die internationale Gesetz ist, dass Flüchtlinge können, also gab es drei Möglichkeiten, Flüchtlinge zu lösen. Entweder Repatriation, also sie gehen zurück nach seinen Ländern, wenn es ist möglich. Zum Beispiel Südsudan, das war so. Das ist ungefähr 15.000 von diesen 70.000 hat zurückgegangen nach Südsudan, weil es ist nicht mehr Gefahr. Ist es richtig oder nicht? Ich weiß nicht. Und zweite Möglichkeit ist Naturalization, also dass sie bekommen eine Einbürgerung in Israel. Das bis heute passiert nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, dass jemand bekommt ein anderes Land, wo er kann Asyl bewerben. Also Third Party. Und Israel sagt, dass Uganda und Ruanda sind diese Länder. Viele Fragen über Waffendeals, das geht zwischen Israel und Ruanda dazu. Und ob Ruanda akzeptiert diese Leute oder nicht. Kompliziert, letztendlich von also das war in Haaretz und andere Zeitungen, aber von dem Zahl, von den Numbers, wir sprechen ein paar mal 100 Leute.
Pro Monat, ja.
Nee,
also, pro Monat wurden das mehr.
Pro Monat, das ist vielleicht zwei oder drei Leute, das macht viele Kracht in Zeitungen, Gott sei Dank, für Haaretz und andere. Aber letztendlich, das löst nicht 40.000 oder 50.000 Leute.
Aber sind Sie dann der Meinung, dass die Situation jetzt gelöst ist, weil auch der Innenminister ja gesagt hat, dass er dafür sorgen wird, dass jeder Einzelne wieder verschwinden wird?
Letztendlich eine definitive Lösung wäre kommen, wenn wir haben eine Änderung von der Regierung. Und ich hoffe, dass die Israelis das machen. Ganz ehrlich.
Okay.
Ich wollte nur mal wissen, wie ist es passiert, dass der Zustrom offensichtlich ja stark zurückgegangen ist von diesen Flüchtlingen? Oder gibt es weiterhin einen Zustrom von Flüchtlingen aus Eritrea nach Israel?
Ich habe nicht verstanden die Frage. Was ist Zustrom auf Deutsch?
Dass Flüchtlinge weiterhin versuchen, nach Israel zu kommen, Influx. Aus Eritrea.
Seit diese Zaungrenze hat niemand gekommen mehr, weil sie können nicht dem Grenze mehr überschreiten. Und gab es auch, ich weiß nicht, wie sagt man Landmines?
Landminen.
Genau, also das ist mit, also Zaun, Landmine, noch eine Zaun und so weiter. Also letztendlich, das ist impenetrable. Man kann nicht über diese Zaun mehr gehen. Das hat so gestoppt. Ganz, ganz einfach.
Also ein Schutzzaun.
Schutzzaun. Und die andere Seite ist, dass die Änderung von der Regierung in Ägypten, weil das hat passiert, wenn Mubarak hat gefallen, Mursi hin und her, also auch eine Regierungslakuna in Ägypten. sobald das Fatah Sisi in Ägypten ist, und das ist noch einmal diese, weil Ägypten letztendlich ist eine Armee, das gehört ein Staat, es ist umgekehrt, dann Sisi selber hat diese Grenze von der ägyptischen Seite auch geschlossen und deshalb ist es vorbei.
Ja, ich wollte nochmal fragen nach der israelischen Gesellschaft. Sie hatten ja gesagt, in dem Moment, wo die Regierung sich nicht äußert, kommen die extremen Positionen, zivilgesellschaftliche Positionen. Und ja, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber ich frage mich, warum kommen nur die gesellschaftlichen Extreme? Warum spürt man nicht auch eine mittlere Position, eine zivilgesellschaftliche mittlere Position? Ich habe das Gefühl, hier haben wir schon jetzt gerade auch eine nicht extreme Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge. Das geht nicht nur in die Extreme. Können Sie das vielleicht erklären, wie kann man das vielleicht verstehen?
Aber man muss nicht vergessen, Deutschland ist die Ausnahme an diese Sache. Dass die Mitte, die große Teil von der Mitte von Gesellschaft bleibt nicht in Ruhe oder bleibt nicht leise, sonst sagt bestimmt, was die Meinung ist. Was hat nicht passiert früher? In anderen Gesellschaften leider, es ist immer so, dass die Extremen sprechen und die Mitte sagt nichts. Es ist die gleiche in Frankreich, manchmal, wir sehen das anders, es ist die gleiche in den USA und es ist die gleiche in Israel, leider. Und dann, wir brauchen etwas ganz schlimm für die große Teil von Gesellschaft rauszukommen. Zum Beispiel Sabra in Shatila in 82. Und da kommt 500.000 Leute von Shalom Achshav und sagen, basta, Sharon raus. Aber für das zu passieren, man braucht eine sehr dramatische Event zu haben. Und ich denke, dass die bleiben leise, letztendlich hat auch zu tun mit dem Kontext. So viel passt in diesem Land. Mit Terroristenattentat von jedem Tag und so weiter und die Regierung und dann Lebenskosten und alles zusammen, dass dieser Kontext-Heaviness macht die Mitte, dass er hat keine Zeit oder keine Kraft rauszukommen, ich denke. Ich vermute.
Danke. Sie sagten ja, dass die politischen Rechten immer stärker werden und erstmals so eine Gewichtigkeit auch im Parlament haben. Habe ich das richtig verstanden? In Jerusalem? Ja, die rechte Ecke, dass die gerade ziemlich stark ist. Ich wage einen kurzen Diskurs und hoffe, dass Sie mir das beantworten können. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Es bezieht sich nicht auf Flüchtlinge, sondern ich habe einen Bericht gelesen über diese palästinensischen Kinder derzeit, dass sie... Ich weiß nicht, ob ich das so wagen darf, aber es ist ja so, dass Hitler damals ja auch die Juden einfach in Konzentrationslager geschafft hat, die aus den Schulen rausgeholt hat. Und das Gleiche, wenn es das Gleiche ist, das frage ich Sie, passiert ja gerade den palästinensischen Kindern. Die werden ja gerade von der israelischen Armee aus den Schulen gerissen, aus den Kindergärten gerissen. Doch es stand nicht in dem, es war nicht klar erkennbar aus dem kurzen Text, was mit diesen Kindern passiert. Was machen die denn mit den Kindern? Kommen die in diese Gefängnisse, die da gebaut werden in der Wüste? Werden die umgebracht? Was ist denn mit denen?
Wenn ich verstehe deine Frage korrekt, du fragst, was passiert mit den Kindern von den afrikanischen Flüchtlingen oder die palästinensischen? Da, ich kann nur sagen, dass ich sehe, also ich war, musst du vorstellen, ich war 90 bis 94 in die Armee, so 3 Jahre plus Offizierskurs 1 Jahr. Dann habe ich, weil ich komme aus einer ganz armen Familie, also ich habe in dem Geheimdienst Israels in Ost-Jerusalem, weil ich stamme aus einer Familie, das spricht Arabisch und Französisch und alles, in Ost-Jerusalem zu arbeiten, und das war 95, Anfang 95. Und wir haben Rabin verloren November 95. Also wir haben unseren Premierminister verloren, also er war erschossen. Das ist unsere Schuld. Das ist klar. Und ich gebe immer ich gebe einen Kurs für die letzten 3, 4 Jahre gebe ich einen Kurs in Leipzig über eine Vergleichung von siedlungsbasierten Konflikten. Also eine Vergleichung zwischen Israel, Palestine, Northern Ireland, Südafrika, Frankreich, Algerien. Also die. Es ist interessant, dass man fragt nicht diese Frage über Algerien. Die Franzosen hat 1 Million Algerien getötet in diesem Krieg. Das ist Alistair Horn. Der Mechanismus von siedlungsbasierten Konflikten ist, dass jeden von diesen Konflikten erreicht zu einem Punkt, wo gab es eine Delegitimation von der anderen Seite. Und das ist die schlimmste Zeit. In Südafrika, das war Soweto Riots, so 77, 76. Northern Ireland, das war natürlich die 70er, 80er Jahre von beiden Seiten. Algerien, das war wahrscheinlich Battle of Algiers, vielleicht ein bisschen früher, Setif. Und leider sind wir nicht so weit von das heute, von beiden Seiten. Also wenn man liest Hamas oder wenn man liest in Israel. Ich denke aber, wenn ich sehe diese siedlungsbasierten Konflikte, und natürlich das hat zu tun, das ist eine große Frage von Leadership, von Führung. Man muss überlegen, was würde passieren in Südafrika, wenn Nelson Mandela erschossen war in 1995. Ich bin nicht sicher, dass wir würden haben eine Weltmeisterschaft im Fußball da heute. Das ist also Leadership matters. Was hat passiert mit Rabin? Dass diese Regierung in Israel heute hat seinen Traum, vielleicht eine teilweise von ethnischer Säuberung von Israel zu machen, es kann sein. Ich denke nicht, dass die meisten von Israelis akzeptieren das. Aber ich weiß auch nicht, wie dieser ganze Kontext in der Region, also ISIS, Beheadings von Kopts und so weiter, was passiert in Gaza. Die einzige Sache, die ich kann sagen, ist, dass letztendlich diese siedlungsbasierten Konflikte haben auch ein sehr positives Potenzial, besser zu bekommen. Also wenn du gehst nach Northern Ireland zum Beispiel, ich war in den Geheimdienst und wir waren geschickt nach Northern Ireland 98, zu verstehen, wie sie haben das geschafft. Und wenn ich gucke Northern Ireland heute, it was unimaginable. Ich denke, dass diese palästinensische Kinderfragen hat zu tun mit dieser beiderseitigen Delegitimation.
Also beidseitige Delegitimierung.
Genau.
Und ja. Siedlerkonflikt.
Dass die andere nicht legitim mehr ist.
Ja? Darf ich da mal kurz einhängen? Wir diskutieren das natürlich auch im Vergleich und dann kommt immer die Frage, wo stehen Sie denn da? Ist das denn, also wenn Sie jetzt auf Siedler gehen und auf vergleichende Siedlerfälle, dann gehen Sie auf Siedlerkolonialismus. Und das ist eine ganz umstrittene Frage, ne? Ob man nun sagen kann, dass Israel einen Siedlerkolonialismus betrieben hat. Also Maxime Rodanson hat das immer gesagt.
Rodanson hat am 68 das gesagt, aber er war dieser fantastische Marxist. Es ist interessant, dass Rodanson hat das gemacht und wenn Albert Memmi, Porträt de Kolonisateur, wenn er hat die hebräische Übersetzung von seinem Buch
gemacht,
er hat eine hebräische Preface dafür und hat gesagt, hat nichts zu tun damit.
Also Rodanson fürs Publikum ist ein Wissenschaftler, ein Orientalist, ein Französischer, der jüdisch war, ein jüdischer, französischer Orientalist, der aber auch Marxist war und aus dieser Kombination in den 60er Jahren sehr interessante Sachen geschrieben hat. Und das war eben die These, die aber heute schwierig, also das ist ja immer eine Riesendiskussion. Ne?
Auf jeden Fall gab es verschiedene, also als former Director of Research Peace Now, gab es natürlich verschiedene Seiten oder Facetten, wo das ist ein klassischer Kolonialismus. Mhm. Die Nutzung von Resources, die Nutzung von Land und so weiter. Von der anderen Seite, die erste, also Alles, was wir haben in die Bibel heute, wir wissen nicht, ob das hat passiert oder nicht. Wir haben keine archäologische Proof zu sagen, dass zum Beispiel 1. bis 5. Buch Moses oder Joshua und so weiter, die erste richtige Proof, dass wir haben,
Beweis,
ist Ktovet David, ist die Schreibung von David in Tel Rumeda, in Hebron, auf Hebräisch. Das ist jetzt in die Rockefeller Museum in Jerusalem. Mhm. Ob Me'arat HaMachpela, ob die Grabe von Abraham in Hebron ein Kolonialismus ist, wenn man geht nach dem Kensus von 1859, die ottomanische Kensus von Kamal Karpat, wenn man liest das, 30% von der Bevölkerung von Sanjak, Jerusalem damals, waren Juden. Und von der anderen Seite, Zionismus ist eine klassische nationale, europäische, kolonialistische, whatever.
Bewegung.
Aber das Problem von diesem Konflikt ist, dass diese Paradigmen, das wir haben, diese paradigmatische, das ist ein Colonial Conflict und das ist nicht. Mhm. Funktioniert nicht hier. Funktioniert fantastisch in Frankreich, Algeria. Mhm. Deshalb gelöst das ist.
Problem, ja.
Es funktioniert wahrscheinlich in Südafrika, aber 500 Jahre, wie Mandela sagt, in seiner Speech von 94. You are the African, the white tribe of Africa nach 500 Jahren. Gleiche können wir fragen über Northern Ireland, weil die Leute kommen aus Schottland. Sie sind nicht gelig. Hier, das ist also dieser Konflikt bricht alle unsere Paradigmen. Da liegt die Probleme.
Aber zumindest die Bewegung, die aus Europa kam, ja. Ne, also da die zionistische Bewegung und die Einwanderung, die hat natürlich solche Elemente, aber es gibt indigene Bevölkerung natürlich im Land, die schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit da war. Eine Minderheit,
ungefähr
aber sie
30%.
Der osmanische Zensus hat das klar gemacht, in den Städten vor allem. Ne? Ja, das ist ein komplizierter Fall. Das ist die Ausnahme dann von dem Fall. Da hinten nochmal.
Was jetzt aber wieder die Flüchtlinge beträfe. Der Flüchtlingsstrom, also der Flüchtlingszumarsch zu Jerusalem hat sich ja verringert durch den Grenzbau, aber vielleicht auch dadurch, dass Merkel mit ihrer Willkommenskultur gerade, hat er sich vielleicht deshalb verringert, weil wir Jerusalem noch aufgrund des schlechten Gewissens oder was auch immer oder der Abkommen damals nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber ein schlechtes Gewissen oder ein Versprechen haben, dass Eritreer sind so arm und Somalier sind so arm, dass sie sich, ich wüsste nicht, was sie verkaufen können, um Geld zu erlangen, hierher zu kommen. Jetzt ist die Frage, wenn die jetzt an der Grenze von Jerusalem stehen, kriegen die vielleicht von Jerusalem Geld, das Jerusalem vielleicht von uns erhält, damit die zu uns kommen können? Gibt es so geheime, nicht offizielle Abmachungen, dass die Eritreer und Somalier zu uns weiterleiten und nicht zu Jerusalem derzeit oder nach Jerusalem einwandern?
Wow.
Also erstmal ist es ganz interessant, dass ein von dem es ist, also ich unterrichte einmal pro Jahr in Äthiopien. Weil wir haben ein Zusammenprogramm in Leipzig mit der Universität von Addis Abeba. Ich habe damals als Senior Program Officer in den Vereinten Nationen immer mit der African Union gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich gehe nach Äthiopien, ich war dieses Mal im November war ich in Lalibela, das ist ein alter Ort mit Kirchen und so weiter. Und sie sprechen Amharisch, aber sie beten auf Gez. Gez ist eine klassische, also wenn man kennt Hebräisch, Arabisch, Aramäisch, Gez ist nicht so weit. Also dem Priester beginnt zu beten auf Gez und ich komme rein in diese Kirche und ich höre ihn, sage ich mal 70% habe ich verstanden und dann er fragt mich, von wo bin ich und Lalibela ist die neue Jerusalem. Also ich nehme meine Reisepass und sage, ich bin geboren in die alte Jerusalem. Und er antwortet mich direkt auf Hebräisch. Matovu alecha Yaakov. Wie gut sind deine Zelte, Yaakov? Und ich antworte ihm, Mishkenotecha Israel. Die erste Ort, wo diese eritreischen Flüchtlinge waren geschützt, war die äthiopische Kirche in Jerusalem. Und gab es zwei. Gab es die neue, wo Haile Selassie hat als Flüchtlinge von Italien nach Jerusalem gekommen. Aber gab es die ursprünglich, das ist über dem Dach von Holy Sepulchre, der Sultan, wir nennen das die arabische Name. Und da hat die israelische Regierung nicht reingekommen. Also die Polizei weiß, also kommt das Gesetz 2012, die Polizei weiß bestimmt, dass gab es da 1000 Leute in diese Kirchen, in dem Keller und so weiter, sie kommt nicht rein. Und ich habe damals gefragt, das war meine Forschungszeit in Jerusalem und ich war unterstützt von einer deutschen Stiftung hier, Ernst-Ludwig-Ehrlich-Stiftung. Und ich habe nach einer von den Kommandanten von der Polizei von Jerusalem, ich kenne ihn seit 20 Jahren, weil ich war in den Geheimdienst in Ost-Jerusalem, und ich frage ihn, Yossi, warum gehst du nicht rein zu dieser, nur als Forschungsfrage? Ist das durch die religiöse Sachen, dass du willst nicht brechen diese Kirche und dann, ne? Er hat gesagt, nein. Also so, nun, was mal? Er hat gesagt, guck mal, sobald dass diese Flüchtlinge kommen rein in eine Kirche, zu beten oder zu, da kann ich nicht stören. Das würde ich nicht machen. Ich hole nicht niemanden raus von einer Moschee, wenn ich kann. Ich hole niemanden raus von einer Synagoge und auch von einer Kirche. Ich denke, dass diese Jerusalem-Frage, also ich bin geboren, aufgewachsen in Jerusalem. Und ich fand immer Jerusalem, ich sage das immer, wenn man will verstehen, was passiert in dem israelische-palästinensischen Konflikt, man muss nach Jerusalem gehen. Da versteht man alles. In Tel Aviv versteht man nichts. Tel Aviv ist ein Teil von Europa. Jerusalem, und eine wichtige Sache, die ich habe damals gemacht, damals in die Vereinten Nationen, wegen dieser Frage von Jerusalem, dass ich komme da. Ich habe die Entscheidung gemacht, einen Dialog zwischen Schass und Hamas. Also die extrem religiöse Recht Israel und Hamas. Das war ganz kompliziert, weil als Vereinte Nation, Hamas ist eine terroristische Organisation, du darfst nicht dem Geld, es geht nicht. Und sie bekommen keine Visas, also du kannst dich treffen. Letztendlich, wir haben besprochen mit Ford Foundation, sie haben gesagt, nutzt unser Geld, weil staatliches Geld geht nicht. Okay, fine. Und dann die Visums, die Engländer hat gesagt, damals Alistair Crook war die Chef von EU in Hamas und so weiter, hat gesagt, Visums geht. Wir können nicht treffen, weil das war diplomatisch. Letztendlich, die Entscheidung war zu treffen in die Bodleian Library in Oxford. Weil da gab es verschiedene Manuskripte und so weiter. Das war das erste Mal, wo ich habe verstanden, was ich habe besprochen hier über diese religiösische. Wir haben diese Idee, dass die Religion die extrem bringt. Ich bin nicht überzeugt von diesem Thema und nicht in dieser Region. Es kann sein auch die andere Richtung. Und diese andere Richtung, positive andere Richtung, sehe ich jetzt in Jerusalem. Die Leute beginnen zu fragen, wie viel würde dieses Blut dauern? So. Und ob diese Jerusalem gehört an mich oder an dich oder an wem? Oder an Gott? Das war die Vereinte Nation damals. Mhm. 47, das war die God's Land. In 181.
Ich hätte eine letzte Frage, wenn es sonst keiner mehr hat. Das fand ich ganz interessant, dass Sie gesagt haben, weil 50% des Rechts sozusagen halachisch sind, gäbe es in Israel keine echte Trennung zwischen Religion und Staat. Haben Sie noch andere Beispiele? Also das wusste ich auch nicht, dass also 50% des Rechts halachisch sind. Das ist wirklich interessant. Haben Sie noch andere Beispiele, die sich daraus dann ergeben?
Ah ja, meine Frau und mich, wir haben getroffen in Shalom Achshav. Ganz linke Peace Now. Wir wollen heiraten. Ich habe nach der Vereinten Nationen in Genf meine Tätigkeit bekommen. Und wir können nicht, also ich komme rein zum, also in Israel, du kannst nicht heiraten, gab es keine Heirat in einem Rathaus. Man kommt hier in Erfurt.
Ja, nicht. Ja.
Gab es keine. Du musst entweder, wenn du bist Moslem, du heiratest in eine Moschee. Du bist christlich, du heiratest in eine Kirche. Du bist Drus, du heiratest in eine whatever. Du bist jüdisch, du heiratest deine Synagoge, du kannst nicht registrieren selber. Also wir haben gesagt, nein, wir akzeptieren das nicht, wir haben nach Zypern geflogen.
Ja.
Da heiraten, nach Israel gekommen, rein in dieses ganze Innenministerium, whatever, mit dieser Urkundung von Mutter. Und danach haben wir unsere religiös, weil ich bin ein halb religiös, wir haben unsere religiösische Heirat als Prinzip gemacht, von den Rabbinern, das hat meine Schwiegervater, Schwiegermutter heiratet, 40 Jahre früher, hat uns verheiratet, mhm. Die gleiche Garten von Pfarr Schmarjau. Und wir haben ihn, Rav Shmuel Avidor Kohen, wir haben ihn gefragt, Rav Avidor Kohen, was sollen wir machen mit dieser Rabbanut? Und er hat uns gesagt, aber Sie sind verheiratet schon im Innenministerium. Ja, aber was würde, wenn wir gehen? Er hat gesagt, ich verstehe nicht die Probleme, ich gebe dem die Ktuba und c'est réglé, wir sagen auf Französisch. Und ich habe ihn gefragt, und die rabbinische Institution? Er hat mich geguckt und hat gesagt, 2000 Jahre die Juden heiraten. 60 Jahre die Stadt existiert. Was haben wir gemacht vor 1940 Jahren? Nicht heiraten. So. Aber diese sind, also das ist so. Also gab es keine Trennung.
Gibt's dann, ja. Das ist ganz interessant. Auf Zypern treffen sich dann die israelischen Paare, die heiraten wollen und in Israel nicht können, und die libanesischen Paare, ja, die im Libanon heiraten wollen und auch nicht können, die gehen dann alle nach Zypern. Noch ein Beispiel oder fällt Ihnen noch was ein?
Gab es ein gutes Beispiel von die Nicht-Trennung von Staat und Gesetz ist, dass in die israelische Gesetz man darf nicht Schwein an die Erde von Israel betrieben. Das ist eine von diesen Gesetzen. Und die damals halachische Gesetz. Ja, okay, gab es Kibbutz Misra. Sie haben eine große, fantastische, ich habe nicht probiert, aber ich weiß von Freunden, fantastische Wurst. Was machen sie? Sie bauen so eine Decke an der Erde, so hoch. Und die Schwein ist nicht an der Erde mehr. Und das so, sie haben, weiß es nicht, zwei Quadratkilometer oder so mit diesen so hoch Holzbestande Dinge, das ist nicht richtig am Boden. Mhm. Sehr erklärt. Aber diese, also das ist, also die ganze Land ist.
Ja, schon. Das ist jetzt gut. Ja, ich glaube, wir sind mit der Zeit auch am Ende. Ganz herzlichen Dank an den Referenten. Und auch an Sie alle, und ich möchte noch sagen, finanziert worden, unterstützt worden ist dieser Vortrag heute Abend und auch der letzte Woche, das habe ich nicht gesagt, von der Sparkassenstiftung, und der möchten wir an dieser Stelle dann auch danken.
Danke.